Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen ehemaligen Hauptfeldwebel zu Gast. Oder anders gesagt, den ehemaligen Chef der reitenden Soldaten der Sportfördergruppe der Bundeswehr. 23 Jahre war er bei der Bundeswehr. Seit gut 1,5 Jahren ist er nun selbstständig auf der HGW-Anlage, wo wir uns heute auch getroffen haben. Dieser Mann ist Andreas Osthold. In seiner sportlichen Karriere wurde er unter anderem zweifacher deutscher Meister in der Vielseitigkeit, nahm erfolgreich an Weltmeisterschaften teil und ist vielen Pferdesportlern, nicht zuletzt vor allem durch Pferde wie Corvette, ein Begriff. Diese Kombination finde ich übrigens besonders spannend. Bundeswehr, Reitsport und Unternehmer. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Führung bei der Bundeswehr und im Pferdesport bedeutet, welche Erfahrungen Andreas auf seinem Weg besonders geprägt haben und wie es dann zur Selbstständigkeit kam. Außerdem sprechen wir über große Momente, Rückschläge und offene Rechnungen. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du zu Gast in meinem Podcast bist und dass ich zu Gast hier bei dir auf der HGW-Anlage sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und ich bin gespannt auf deine Fragen. Und ich hoffe, wir haben eine nette Zeit miteinander.
Da bin ich mir sicher. Ja, bevor wir überhaupt über Pferde sprechen, viele Menschen verbinden ja mit so einem Hauptfeldwebel Disziplin, Verantwortung, Führung. Was genau hast du eigentlich als Chef der reitenden Soldaten der Sportfördergruppe der Bundeswehr gemacht? Was kann man sich darunter vorstellen?
Im Prinzip ist das eigentlich so eine ganz einfache Geschichte. Im Prinzip war ich da so ein bisschen so ein Zwitter, weil ich natürlich einerseits selber Sportsoldat war und andererseits eben auch Leiter des Reitbereichs. Und dadurch hat sich das im Prinzip so hälftig aufgesplittet, sage ich mal, zwischen dem eigenen Sport immer schon von Anfang an und das Organisieren und Trainieren und Coachen der weiteren Soldaten beziehungsweise der Anlage.
Ja, verstehe. Und die Sportsoldaten, waren die dann quasi wie Mitarbeiter von dir oder Schützlinge oder wie war da so der Begriff?
Nein, das ist im Prinzip so, dass die natürlich in die Sportförderung kommen, machen eigentlich da genau das Gleiche im Alltag, wie sie zu Hause als Sportler auch machen. Aber dann eben nicht nur am Nachmittag oder nach der Schule, sondern dann eben hauptberuflich. Natürlich macht so ein Sportsoldat erstmal seine Grundausbildung, macht, wenn je nachdem wie lange er da ist, eben weitere Ausbildungen laufbahntechnisch. Aber ansonsten ist eben die Sportförderung der Bundeswehr, wie auch die des Bundesgrenzschutz und so weiter, dafür da, dass die Menschen im Prinzip gleichberechtigt zu anderen ausländischen Sportlern sind und wirklich die Chance haben, freigestellt zu sein oder komplett, sage ich mal, voll konzentriert auf den Sport den Tag zu verbringen und zu trainieren.
Das stelle ich mir ziemlich cool vor, da auch dann in der Rolle zu sein, ja, den Hut aufzuhaben, mit solchen Menschen zu arbeiten. Das kann ich mir richtig spannend vorstellen.
Und das ist eigentlich tatsächlich deutlich unspannender gewesen, wie man das erwartet, sondern eigentlich ist das natürlich oftmals, wir reden ja von Leuten, die so gerade mit der Schule fertig sind, das erste Mal von zu Hause weg, ist man vielleicht öfters eher, sag ich mal, der Ersatz für die Familie oder der Kindergärtner oder Erzieher, wie jetzt, sag ich mal, so dieses, das, was man erwartet.
Ach, interessant. Ja, das hätte ich nämlich gern gefragt, was diese Schützlinge dann besonders bei dir lernen sollen. Also ich verstehe, erstmal selbstständig gehen, so ungefähr.
Ja, es war mir immer ein Anliegen, dass die Leute, wenn sie hierher kommen, wirklich erstmal hier lernen, alleine, selbstständig sich um ihre Pferde zu kümmern, die ganze Organisation, die ganze Logistik drumherum selber zu machen, was meistens zu Hause natürlich immer erstmal von den Eltern oder sonst wen übernommen wird. Also wirklich, wenn man, sag ich mal, in den Beruf Pferdewirt reinschnuppert, wirklich erstmal lernt von der Pike auf, alles selber zu machen und auch selber zu lernen und zu wissen, bevor man dann anfängt, es zu delegieren.
Ja, verstehe. Und was musste man dann mitbringen, wenn man ausgewählt werden wollte, dass man eben so in dieses Sportförderprogramm kam, was musste man da mitbringen und worauf hast du auch geachtet, wenn du neue Schützlinge sozusagen an Bord geholt hast?
Ich hatte das eigentlich ganz einfach, weil ich habe das nicht ausgewählt oder selektiert, sondern ich habe dann einfach das Glück gehabt oder die Ehre gehabt oder das Pech, das kann man sehen, wie man will. Vom Verband wurden die mit der Bundeswehr zusammen und dem DOSB ausgesucht. In so Personalplanungsgesprächen und ich kriege dann mitgeteilt, wer dann kommt und darf dann mit dem leben, was dann da ist. Also es ist anders eigentlich.
Ja, es ist anders. Also ich meine, zumindest kann man sich dann den Vorwurf der Auswahl dann nicht gefallen lassen müssen. Aber klar, wie du sagst, Fluch und Segen zugleich. Ne? Wenn man die Leute entweder kennt, nicht mitsprechen kann oder mitsprechen kann. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich im Hintergrund doch die ein oder andere, wie soll ich das sagen, Flankierung machen konntest.
Naja, eigentlich finde ich das positiv oder auch eben spannend. Das ist ja wie im Sport als Coach und als Trainer auch. Am Ende hat man da Schüler oder eine Gruppe, die möchten an einem Status quo abgeholt werden und möchten einen Step weiterkommen oder haben ein konkretes Ziel und man entwickelt da verschiedene Steps und Plateaus, wie man da hinkommt. Und am Ende ist es da nicht wichtig, der Chef zu sein, sondern man muss eigentlich irgendwo auch ein bisschen Kamerad, ein bisschen Kumpel sein, dass man auch ein gutes Miteinander hat, dass man auch fühlt, was in den Sportlern, in den Schülern so im Kopf rumgeht, was mit denen los ist, wie sie ticken, wie sie trainiert, wie sie angefasst werden wollen, sag ich mal. Der eine mag es eher so, dass er ganz stringent geführt wird, der andere mag es eher ein bisschen lockerer. So, das ist ja sehr unterschiedlich. Wir reden ja heutzutage eher vom Coachen wie vom Trainieren, sag ich mal. Das hat sich ja alles ein bisschen gewandelt. Da machen nicht alle, sag ich mal, 0815 den gleichen Trainingsplan, sondern das geht ja mittlerweile deutlich individueller und auch deutlich persönlicher, sage ich mal, in den Trainings und in der Organisation.
Ja, das finde ich persönlich klasse, dass das in die Richtung geht. Ich meine, am Ende ist das effektiver, ne? Wenn man da wirklich auch die Leute begleitet, vielleicht auch eher so eine entweder Coach oder auch Mentorenrolle irgendwo einnimmt, die Schützlinge da begleitet. Ja, spannend. Und gibt es was, wo du sagst, das wäre schon gut, wenn die Leute das mitbringen, wenn sie denn dann ausgewählt werden, eben für diese Bundeswehr-Sportfördergruppe, irgendwie Charaktereigenschaften oder irgendwelche anderen Dinge, wo du sagst, das ist schon, oder zumindest ist es dann erfolgsversprechender, dass sie dann in dieser Laufbahn auch richtig gut werden?
Naja, sie sollen schon eine gewisse erstmal Intelligenz mitbringen, weil am Ende muss ich konsequent sein, ich muss einen guten Plan haben, ich muss auch ein bisschen belastbar sein. Andererseits muss ich aber auch eine gewisse Lockerheit oder eine Fröhlichkeit haben, damit, weil ich am Ende mit einem Tier arbeite und das nicht alles stringent wirklich funktioniert. Ich muss zwar einen guten Plan haben, ich muss eine Idee haben, wie alles funktioniert, aber als zweiten Punkt muss ich dann natürlich auch immer wieder reinhorchen und fühlen, was an dem Tag geht, was in der Einheit geht oder was eben nicht geht und was eben auch fair dem Partner fair gegenüber ist oder eben an dem Tag abrufbar und trainierbar ist.
Viele Facetten, die im Grunde ein guter Sportler braucht, wenn er erfolgreich werden will.
Ja.
Und wenn, jetzt kommt mir gerade eine Frage, es gibt ja so kleine Mädchen, Jungenträume, die wollen irgendwann mal groß rauskommen, irgendwann mal Olympia reiten, sonst was. Würdest du da eher empfehlen, Bundeswehrkarriere, um dieses Ziel zu erreichen oder eher sozusagen den individuellen Weg ohne Bundeswehr? Das interessiert mich total, weil am Ende haben vielleicht beide das gleiche Ziel. Welcher Weg ist da zielführender?
Kann man grundsätzlich nicht sagen. Das ist auch so ein bisschen abhängig davon, was der jeweilige Sportler mitbringt. Ich sag mal, momentan ist es ja jetzt mittlerweile so, dass in Warndorf ja fast nur noch Vielseitigkeit und Voltigieren gefördert wird oder da ist und gar kein Springreiter oder Dressurreiter im Moment mehr, nach meinem Wissen. Weil zum Beispiel für die Dressur und die Springen ist für die meisten die Förderung in der Bundeswehr nicht so richtig interessant. Weil sie müssen natürlich ihr gewohntes Umfeld zu Hause oder ihren Stall und alles drumherum natürlich aufgeben, um in die Förderung zu kommen. Was, sage ich mal, für Menschen, die meistens im Dressur und Springen erfolgreich sind, meistens auch, sage ich mal, gut behütet von zu Hause sind und das eigentlich gar nicht nötig haben, sage ich mal, gefördert zu werden. Und eine Wehrpflicht gibt es ja eben nicht mehr. Früher war das Interesse natürlich riesig, auch in den Bereichen, weil die natürlich um die normale Wehrpflicht drumherum wollten. Heutzutage bleiben die dann lieber zu Hause, sind weiterhin aufgefangen von den Eltern oder wem auch immer, machen ihr Hobby zum Beruf mal für 1, 2, 3 Jahre oder 4 Jahre, gehen dann in die Firma zu Hause oder in den Job und brechen das dann oft ab oder werden dann tatsächlich Profi, aber benötigen, sage ich mal, diese Förderung nicht. Und in der Vielseitigkeit sind ja oftmals welche, die sich das irgendwo erarbeitet haben, die vielleicht gar nicht so extrem von zu Hause aufgestellt sind, nicht immer, aber gibt's ja auch immer wieder, und die eben, die auf die Infrastruktur angewiesen sind. Ich sag mal, Infrastruktur, Dressurspringen ist fast überall in Deutschland findbar. Vielseitigkeit, Gelände trainieren, ganz konsequent, ständig, unter guter Betreuung, gibt es ja fast nur in Warndorf und in Lohmühlen als Schwerpunkte. Oder da natürlich sehr auffällig, sage ich mal. Und deswegen ist dafür zum Beispiel auch das Interesse dann groß.
Jetzt mal zu dir persönlich, Andreas. Wie bist du damals zur Bundeswehr gekommen und dann auch in die Rolle des Hauptfeldwebels und so weiter? Wie kam das dazu?
Ja, alles irgendwo eigentlich nicht organisiert, aber dann doch irgendwo ein bisschen geführt. Weil ich war ja eigentlich immer schon so ein klein bisschen Exot. Das weiß ja jeder, der mich so ein bisschen kennt. Und andererseits habe ich aber trotzdem, sage ich mal, die Paradeausbildung vom Verband genossen eigentlich, wie kaum ein anderer. Gut, natürlich die Nähe zu Warndorf als gebürtiger Warndorf hat natürlich mir immer in die Karten gespielt, aber eigentlich, ich bin ja auf dem Hof groß geworden mit Tieren, wollte aber erstmal gar nicht Reiter werden und war moderner Fünfkämpfer. Habe über Schul-AG, über einen gewonnenen Malwettbewerb, so... Ich war relativ schüchtern in meiner frühen Kindheit und habe da so eine Schul-AG gemacht. Da gab es dann Malwettbewerb und der Beste da hat dann ein halbes Jahr Training in so einer richtigen Trainingsgruppe gewonnen. Und ich weiß nicht, wie ich das damals fertig gebracht habe. Auf jeden Fall habe ich das gewonnen.
Weißt du noch, was du gemalt hast?
Ja, ich habe die fünf Disziplinen natürlich vom Fünfkampf einzeln gemalt.
Okay.
Oder gezeichnet.
Cool.
So, und dann bin ich in eine ganz tolle Gruppe gekommen mit einem super Trainer, der aber auch Diplom-Sportlehrer hier an der Sportschule und eben in seiner Freizeit eben da Fünfkampftrainer war, Volker Hedrich, trainieren dürfen, was auch ein echtes Geschenk war, weil das einfach ein toller Trainer war, wo bis heute noch Kontakt da ist. Und habe das dann gemacht, 5 Tage die Woche, 2 Stunden am Tag, nachher waren es 6 Tage die Woche, 3 Stunden am Tag. Plus noch mit Fahrrad hin und zurück und so. Also es war sehr, sehr intensiv. Aber das war ja so, ja, im Prinzip Ende der 80er, Anfang der 90er. So, und dann waren wir national, waren wir echt gut unterwegs. Aber so international, ja, da hat man irgendwie den Eindruck gehabt, dass da andere Nationen waren, gerade osteuropäische Nationen, die irgendwie älter waren oder stärker aussahen oder wie auch immer. Auf jeden Fall war ich irgendwo immer schon ein bisschen leistungsorientiert und hatte so ein bisschen die Freude dann daran verloren. Und ja, mein Vater hatte das relativ schnell gemerkt und hat gesagt, oh, da steht ein Pferd, du brauchst nur anfangen. So, und dann bin ich relativ spät eigentlich erst... Ich glaube, es muss auch irgendwo um die 14 gewesen sein, dann angefangen, ernsthaft dann mit Reiten anzufangen. Und da war dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich gerne Vielseitigkeitsreiten machen möchte.
Passt ja auch irgendwie wieder zu so mehreren Disziplinen dann, ne? Wie vorher auch etwa.
Genau, so mein älterer Bruder hatte immer schon geritten, war auch in der Vielseitigkeit unterwegs, war auch schon gut betreut. Und so, und dann ergab sich das über den damaligen Geschäftsführer der OKR, der meinen Bruder unter der Fittich hatte, dass ich da mal mittrainieren durfte, und der hat sich dann mir so ein bisschen angenommen, dann schon mal immer mal das ein oder andere Training organisiert im Bundesstützpunkt, wo ich mitmachen durfte und so weiter. Und so hat sich's dann auch ergeben, dass ich nach dem Abitur habe ich erstmal in Münster-Handorf beim 100-Tage-Test bei den Hengsten mitgearbeitet und beim 30-Tage-Pony-Test, was sehr fordernd, aber auch interessant war, hatte mich dann eben beworben als Sportsoldat.
Okay.
Ich hatte eigentlich auch mit dem Gedanken gespielt, normal als Offiziersanwärter mich zu bewerben, aber habe dann auch gedacht, gut, wenn du dich beides bewirbst, dann wirst du kein Sportler. Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt, habe mich in Anführungsstrichen nur als Sportler beworben, was dann Gott sei Dank funktioniert hat. Da habe ich halt 98 meine Wehrpflicht gemacht und bin dann eigentlich so sukzessive da so reingerutscht. Habe dann das Angebot bekommen, meine Pferdewirtlehre am DOKR, also am Bundesstützpunkt, zu machen. Habe das dann auch gemacht, 99 und 2000. Dann habe ich angeboten bekommen, Nachwuchsführungskraft in der FN zu machen. Habe dann also so die ganzen Abteilungen im Verband durchlebt in 2 Jahren, plus weiter geritten, habe mich dann währenddessen auf meine Meisterprüfung vorbereitet, habe die Meisterprüfung gemacht. Daran angeschlossen oder habe ich dann gesagt, weil ich immer schon neben dem Reiten gerne trainiert habe, habe ich dann den Diplomtrainer in Köln studiert. Zu der Zeit, ist jetzt 20 Jahre her, wurde ich noch ein bisschen dafür belächelt und ausgelacht, weil ich, sag mal, der 13. war nach Rüdiger Schwarz, der ja auch mein Ausbilder war, der Nummer 12 war, auch 20 Jahre vorher. Mhm. Also 20 Jahre hatte das keiner mehr studiert. Und es mich aber interessiert hat, alles drumrum, eben auch Physiologie, Psychologie, Soziologie und so weiter, Entwicklungsstadien, Lernstadien und so weiter. Also ist das, was damals zumindest noch so in der Berufsausbildung im Reitsport ausgespart wurde.
Mhm.
Auch wenn das natürlich rein humanorientiert war, aber am Ende reden wir ja auch von einem Reiter als Sportler, aber auch bei einem Pferd sind ja viele Parameter, die oder viele Sachen die gleichen, nur mit anderen Parametern, sag ich mal.
Und ganz kurz, hast du dann alleine im Hörsaal gesessen?
Nein, wir haben tatsächlich drei Viertel bis 7/8 der Sachen waren rein Humansport orientiert. Also es waren alles ehemalige Sportler, die dann vom Verband vorgeschlagen waren als Bundestrainer.
Mhm.
Und in den meisten Sportarten war es damals schon so, die konnten nur Bundestrainer werden und auch Fördermittel als für die Bundestrainer bekommen, wenn die das Diplom-Trainerstudium hatten. Also waren da lauter aus dem Humanbereich lauter Sportler, die sich Medaillen gewonnen hatten und dann aber sich auf die zweite Karriere vorbereitet haben als Trainer.
Ach, spannend, ja.
So, beim Reiten ist es ja anders. Ich war ja noch ein Greenie, also eigentlich noch ziemlich jung. Für die war ich auch genauso alt wie die anderen, aber als Sportler jung. Und habe gesagt, nee, bei mir steht noch alles bevor, aber ich möchte es halt trotzdem lernen und wissen. Hat mir auch am Ende auch beim eigenen Reiten viel geholfen oder so. Es hat sich immer, sag mal so, gegenseitig befruchtet, diese Theorie, das Coachen, das Trainieren, das Reiten selber. Und so, sag mal, hilft das eine dem anderen auch immer so ein bisschen und hält auch natürlich auch beim Trainieren so ein bisschen den Blick wach, wenn man selber noch drüber reitet. Und weil die Gefahr ist ja auch da, wenn man es selber nicht mehr macht, dass man irgendwann so ein bisschen so eine Distanz kriegt, wo man nicht mehr so ganz richtig 100% die Idee hat, was wirklich schwer, was einfach ist, oder man kann sich vielleicht nicht mehr ganz so reindenken.
Ja, klar.
Ich finde das jedenfalls so. Ja, und naja, so hat sich das ergeben. Und während dieses Diplom-Trainerstudiums bin ich dann als Wiedereinsteller wieder in die Bundeswehr zurück und habe das Angebot bekommen, eben den Reitbereich da zu leiten. Während der Zeit war das eigentlich eine sehr tote Anlage, sag ich mal. Es war wenig los, wollte kaum einer da trainieren, weil die Infrastruktur war so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das war, sag ich mal, unter Winklers Zeiten war es Top of the Pops, aber jetzt mittlerweile war das dann, ja, heutzutage mit den Allwetterböden, Ebbeflut, dies, das, jenes, ne, es hat sich einfach verändert. War das alles noch so ein bisschen, sag ich mal, Naturböden, wie Gott sie schuf und so weiter. Und hab da reingegangen, hab gedacht, gut, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine Chance oder ein Abstellgleis. Es hat sich Gott sei Dank als Chance entwickelt und auch, sagen wir mal, die Bundeswehr hat während meiner Zeit erkannt, wie wichtig das ist, da Maßnahmen zu ergreifen, wieder zeitgemäß zu werden und eigentlich in meiner Zeit, weiß nicht, ob in meiner Verantwortung, aber ich habe da halt unterstützt, haben wir eigentlich diese ganze Anlage immer von links auf rechts und wieder zurückgedreht. Also es fing bei banalen Sachen an, wie warmes Wasser, was es bis dahin im Reitbereich nicht gab. Und ich finde, auch ein Pferd möchte im Winter mal warm abgewaschen werden.
Ja, ja.
Bis hin zu sauberen, geschlossenen Sattelkammern. Dann gab es eine Führmaschine, dann gab es eine Longierhalle. Dann wurde die Bande neu gemacht in der Halle, Boden neu gemacht. So fing das erstmal an. Eine neue Bergehalle für Heu und Stroh, weil vorher war immer mit kleinen Ballen und im Sommer alles wegpacken und so. Das kann man heute keinem mehr zumuten.
Mhm.
Oder dann kommt wirklich keiner mehr. So, und dann kam der nächste große Schlag, als es dann an die Plätze ging. Dann wurden wirklich Ebbe, Flut, Dressur, Springen gebaut. Allwettergelände. Das ist bis heute in Deutschland auch der einzige Allwetter-Trainingsplatz, den es gibt. Und dann am Ende meiner Zeit noch die komplette Stallsanierung nach heutigen Standards.
Wow.
Also das ist wirklich ein Träumchen geworden. Leider wurde dann, als ich dann schon weg war, auch noch die wenigen Wiesen oder Grünflächen, die es gab, leider auch zu Allwetter Paddock gemacht. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht. Das fand ich auch sehr schade, weil ich finde immer, Pferde müssen noch in der Lage sein, im Alltag die Schnute ins Gras zu strecken und zu grasen und sich wohlzufühlen und nicht nur auf dem Sandpaddock, sag ich mal, den Ausgleich zu suchen.
Ja, absolut. Also wenn ich dir so lausche, ich stelle mir das vor, wenn du jetzt heute über das Gelände gehst, das muss doch genial sein, wenn man sieht, wo man überall Fußabdrücke wirklich bleibend hinterlassen hat und gestaltet hat. Also das stelle ich mir sensationell vor.
Ja, ist eigentlich ein bisschen anders. Dadurch, dass ich ja jetzt kein Soldat mehr bin und auch im Moment natürlich kein Bundeskader bin, bin ich natürlich nicht mehr auf der Anlage. Ja, ich bin ja tatsächlich eher so ein bisschen traurig, weil es ist alles fertig, aber es ist trotzdem eigentlich relativ wenig los. Naja, ist wie es ist. Hat alles seine Zeit.
Hat alles seine Zeit und wer weiß, was noch kommt.
Das ist richtig.
Ja, und dann warst du ja viele Jahre bei der Bundeswehr in verantwortungsvoller Position. Und wenn wir jetzt so ein bisschen vorspulen, wir sind ja heute hier auf der Anlage, wo du dich selbstständig gemacht hast vor anderthalb Jahren. Mhm. Wenn ich auch da dir gerade gelauscht habe, das hörte sich alles irgendwo nach einem Plan an und vor allem irgendwo so einer Vision, dass du gerne reiten möchtest, Sport reiten möchtest. Und war das dann, ich frage jetzt so salopp, geplant, dass du dich irgendwann selbstständig machst? War das der logische nächste Schritt oder war das Zufall?
Na, ich habe eigentlich nie gesagt, ich will Profi werden. Ich habe nie gesagt, ich möchte Diplomtrainer werden. Ich habe nie gesagt, ich möchte irgendwann mal HGWs letzter Schüler werden. Wie auch immer, irgendwo hat es im Nachhinein ein super Plan und eine super straighte Linie, aber eigentlich hat sich das sukzessive so ergeben.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Das hat doch Steve Jobs gesagt, ne? Wenn man zurückschaut und dann die Dotted Line sieht zwischen den einzelnen Stationen, ja, dann war doch alles irgendwo ein Plan.
Also dann, das sieht so aus, als wenn das der Masterplan schlechthin gewesen wäre.
Ja. Ja.
Das ist richtig. So, aber andererseits auch wieder nicht. Klar, ich habe dann 2011 auf Anraten HGWs letzter Frau Debbie, mit ihm angefangen zu trainieren. Und was ja auch direkt Früchte getragen hat, weil ich ja dann 2011 und auch 2015 dann ja deutscher Meister geworden bin. Viele sagen so, das ist Zufall. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass er mit seinem alten Wissen und mit dem, was er an Ehrgeiz selbst im hohen Alter noch hatte, einfach mir da noch vermittelt hat und beigebracht hat, dass mir das nochmal die kleinen Facetten nochmal gegeben hat, die vorher gefehlt haben zum totalen Erfolg. Und natürlich ja eigentlich so 2011 bis 2015, 2016 oder auch dann eigentlich noch bis 2020, ja, das war ja die totale Hochphase, wo einfach alles funktioniert hat. Auch mit drei Pferden gleichzeitig so in den Nationenpreisen und, wo man einfach sagen muss, vieles wird einem ja erst bewusst, wenn es danach ist, was das eigentlich für eine besondere Zeit war. Das war es auch. Und auch am Ende da in der Sportschule Chef zu sein, selber Sportler zu sein, dann noch die Chance zu haben, mit HGW zu trainieren, das war schon alles Turbo. Und dann auch Berufssoldat werden zu dürfen, weil sie gesagt haben, der richtige Mann am richtigen Ort, das war schon alles mega. Aber dann, wie gesagt, so wie jetzt hier auch, jetzt sind wir auf meiner eigenen Anlage hier bei HGW, auch total happy. Am Ende habe ich mich in der Sportschule ausgetobt, haben da infrastrukturell alles Mögliche gemacht, habe da auch meine Erfahrungen gesammelt, wo ich jetzt zum Beispiel total dankbar drum bin, weil das, was ich richtig oder falsch gemacht habe, passiert mir jetzt kein zweites Mal, auch in meiner Selbstständigkeit. Man macht ja nicht immer alles richtig, man macht auch seine Fehler. Hat AGW auch gesagt, du darfst Fehler machen, aber wichtig ist einmal und dann machst du es besser.
Ja, absolut.
So, das habe ich im Kopf und das bleibt auch im Kopf natürlich. Aber dann war eben so dann irgendwann die Zeit, wo ich dann drüben verantwortlich war und auch hier meine eigene Anlage hatte. Das hat sich dann auch irgendwann einfach gebissen oder angefangen, schwierig zu werden. Und am Ende wurde ich dann auch vor die Entscheidung gestellt, das eine oder das andere.
Mhm.
Und dadurch, dass ich natürlich immer schon ein bisschen spezieller Mensch war, sag mal, oder ein Querdenker oder meine eigenen Ideen hatte, war dann natürlich die Entscheidung nicht so schwer zu sagen, okay, dann alles riskieren und ab in die Selbstständigkeit. Ich meine, vom Berufssoldaten, von der quasi gefühlt totalen Absicherung, freiwillig in die Selbstständigkeit, jetzt nochmal so mit Mitte 40 gehen, die meisten sagen, was ein Vollidiot, was ein Depp. Jetzt nach anderthalb Jahren muss ich sagen, bis jetzt fühlt sich das sehr, sehr gut an.
Ja, das wäre meine Frage und das freut mich von Herzen. Du strahlst auch, wenn du das sagst, und, also direkt.
Man
Power.
Hat natürlich ja zahllose Nächte, wo man nicht schlafen kann, weil man sich darüber Gedanken macht. Das ist ja auch ein Entscheidungsprozess gewesen, den man nicht von einem auf den nächsten Tag gemacht hat. Und am Ende bin ich dankbar drum, was ich alles in der Bundeswehr lernen und erleben durfte und auch im Verband oder in der Kombination. Und das hat mich ja auch alles zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und kann aber jetzt dann in Anführungsstrichen völlig ungebunden, selbstständig und frei in meinem Denken und Tun jetzt, sag ich mal, das als Coach, als Trainer, aber auch als Reiter ausleben, was ich eben machen möchte. So, und das ist, finde ich, unbezahlbar.
Ja, klingt wirklich auch so nach Andreas Osthold, Next Level 2.0. Ich kann das total nachvollziehen. Im September bin ich Mitte 40, habe ich mich auch selbstständig gemacht und war vorher jahrelang als Personalleiterin auch teilweise für ein paar tausend Leute zuständig, kann man sagen, Sicherheit, ja. Und dieses Feeling, sein Ding zu machen, seine Ideen umzusetzen, ich kann das total nachvollziehen. Auch selbst das Strahlen in den Augen konnte ich gerade echt selbst sehr nachvollziehen.
Ja.
Ja, jetzt hier deine Anlage, wo du selbstständig bist, Andreas, wie ist das denn eigentlich? Welche Identität, welche Schwerpunkte willst du der Anlage geben? Was ist dir wichtig? Wofür stehst du da? Was ist dir da wichtig?
Gut, ich glaube, der Anlage brauche ich jetzt keinen Standort oder keine Bestimmung verpassen. Ich glaube, hier atmet man so viel Sportgeschichte. Die Anlage steht für sich selber und ich bin froh drum, dass ich diese Tradition bisschen erhalten darf und da meinen eigenen Hauch ein bisschen zusätzlich reinbringen darf. Aber natürlich ist mein Schwerpunkt natürlich ganz klar im Coachen und Trainieren. Aktuell aber noch nicht hier auf der Anlage in erster Linie, sondern in erster Linie mache ich in der Saison für mich selber. Und im Winter eben die vielen Lehrgänge in den Vereinen, Verbänden, in anderen Ländern, was mir einfach richtig Freude macht. Und natürlich die Betreuung der Österreicher über das ganze Jahr. So, und das ist meine Erfüllung, da habe ich einfach richtig Freude dran, da habe ich immer schon Spaß dran gehabt und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut.
Da bin ich auch von überzeugt. Ich bin auch der Meinung, wenn man was richtig gerne macht und so das Funkeln in den Augen kriegt, dann ist man da auch einfach gut drin. Und mich freut das so, dass du alles, was du kannst, gelernt hast und was dir wichtig ist und was du gern machst, hier jetzt so vereinen kannst. Das ist, ja, da können sich andere wirklich die Finger nachlecken. Und wir sind wieder bei der Dotted Line von Steve Jobs. Sowas passiert nicht zufällig.
Das heißt es ja immer. Und deswegen hoffe ich oder glaube ich auch, eben war kein Zufall, dass mich eine Debbie angesprochen hat oder dass irgendwann ein HGW da auf der Anlage stand und sagte zu mir, als ich auf der Suche nach einem neuen Zuhause war, ob das hier nicht schön genug sei. Und ich gesagt, verstehe die Frage nicht, soll doch alles Stiftung werden. Und er sagt, ist das hier nicht schön genug? Ich sage, ein Traum ist das. Und dann hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, wenn wir das gemeinsam machen wollen, dann kriegen wir das auch hin. So einfach ist es natürlich nicht gewesen, aber irgendwo gefühlt natürlich einfach dann auch mal ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden. Das ist ja auch nicht immer so. Ich glaube nicht, dass ich jetzt grundsätzlich ein Glückspilz im Leben bin, sondern auch viele Fettnäpfchen und viele Pfützen bewusst gesucht und auch reingesprungen bin, weil ich einfach so ein Naturell habe, weil ich nicht so richtig so der Mitschwimmer, der Freischwimmer bin, sondern eher immer so gerne meinen eigenen Weg habe oder das Gefühl für den eigenen Weg benötige, sage ich mal so. Ist eigentlich verwunderlich, dass ich überhaupt diesen Weg im Verband und in der Bundeswehr so lange so erfolgreich gehen konnte, obwohl ich eigentlich so eine Eigenkreation gefühlt im Kopf bin. Es heißt zwar immer, wir brauchen im Sport und als Trainer und in Funktion Querdenker, aber in Wahrheit möchte die ja gar keiner haben, weil die ja natürlich so schwer führbar sind. Das habe ich ja natürlich auch tatsächlich oft genug zu spüren bekommen. So, aber gut, man muss sich im Leben entscheiden oder man hat entweder seine Grundsätze oder hat sie nicht. Ich habe sie, haben mir nicht immer weitergeholfen, sowohl im Verband als auch in der Bundeswehr. Aber dann wieder zurückblicken, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, eine hohe Resilienz und finde das auch gut so.
Ja, wahrscheinlich wusstest du irgendwo unterbewusst, wie auch immer, dass das die Vorbereitung für all das ist, was dann noch kommen soll. Und übrigens, ich habe gerade, als du für die Hörer vielleicht mal HGW Hans-Günther Winkler, als du sagtest, wie ihr euch die Hand geschüttelt habt, habe ich Gänsehaut gekriegt. Und wir haben ja eben schon gelacht. Ich komme ja heute hier mit so einem gebrochenen Knöchel an und kann sagen, ich bin mit einem gebrochenen Knöchel M-Spring geritten. Aber Hans-Günther Winkler, der toppt das Ganze natürlich noch. Also es ist schon ganz besonders, auch hier zu sein, das muss ich sagen. Wenn wir nochmal zurückblicken, wir waren so ein bisschen bei deiner ganzen Karriere oder deinem Lebensweg mit der Dotted Line, ich sag's nochmal. Du hast ja auch wirklich zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert. Und was würdest du sagen, war rückblickend da so das Wichtigste an Erfolgskriterien, um das hinzukriegen? Du sagtest ja, du hast da noch so ein paar entscheidende Kniffe bekommen, auch von HGW. Kannst du da mal so ein, zwei Sachen nennen, was das war, was so dein Gesamtsystem nochmal komplettiert hat, dass du dann so diese lange Phase wirklich Erfolgsschiene hattest?
Ja gut, wir sitzen ja hier eigentlich ziemlich davor. Also natürlich mein wesentlichster Erfolg war natürlich der zweite Platz in Badminton hinter Michi Jung, hinter Sam. Also das einzige Mal ja, wo ein Deutscher in Badminton bis heute gewonnen hat und ich Zweiter war. Also das einzige Mal, dass einer gewonnen hat oder dass gar eine deutsche Doppelführung gab.
Wahnsinn, ja.
So, das war natürlich ganz besonders. Das war 2016 und das war natürlich ein Mega-Erlebnis, weil das ist einfach bis heute, sag ich mal, Badminton ist bis heute outstanding, wo man einfach sagt, es gibt keine wichtigere Prüfung, keine fragendere Prüfung und selbst viele sagen ja selbst, das ist wichtiger wie ein Championat.
Ja.
Das war natürlich einfach ein Mega-Erlebnis. Damals war die Sarah Phillips in dem Jahr nicht so gut, sonst ist ja immer die Queen gekommen. Da war ich erst fast ein bisschen enttäuscht, dass ich in Anführungsstrichen nur von Camilla Parker-Bowl den Ehrenpreis überreicht bekommen habe. Heute kann ich natürlich sagen, es war eigentlich mein Glück.
Es war die Queen.
So, weil heute ist es ja nur anders.
Ja.
Aber das war natürlich ja das sportlich Bewegendste, neben natürlich den deutschen Meistertiteln. Aber wenn wir so wie zum Beispiel bei der Bundeswehr sind, gibt's ja auch so exotische Geschichten. Und wir waren tatsächlich zum Beispiel als Exoten 2003 auf der Militärweltmeisterschaft in Minderhaut. Deutschland hat genau, ja, mittlerweile jetzt dreimal an so einer Militär-WM teilgenommen. Und beim allerersten Mal, das war, muss irgendwo, ich glaube, in den 70ern oder so gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr, wie die da waren. Wir sind hingefahren, nur mit drei Leuten, vier Vielseitigkeitsreiter und durften auch das Springen mitreiten, weil sie gesagt haben, wir schicken nur ein Team, das wird uns sonst alles zu aufwendig. Und dann haben wir das aber dank Manni Kötter, der damals unser Springtrainer war, das Unglaubliche fertiggebracht und sind Militärweltmeister im Springreiten geworden.
Wow!
Das war natürlich mega. Das war natürlich das kurioseste Erlebnis. Was das jetzt als sportlichen Wert allgemein hat, das ist mal dahingestellt, aber war natürlich einfach total suspekt, dass wir da in so einem Offizierssport, der es ja in anderen Ländern ist, da als Greenie ist da mit so ein paar Pommes auf der Schulter da hingefahren sind, völlige Außenseiter und haben dann Mannschaftsgold geholt. Im Einzel hatten wir dann tatsächlich auch nichts mehr zu schicken. Und in der Vielseitigkeit sind wir leider nur auf Bronzerang gelandet. Das war, sag ich mal, zum Beispiel der lustigste oder kurioseste Erfolg eigentlich und ist aber auch einmalig geblieben, weil jetzt waren sie nochmal los, aber bis jetzt ist das eher, sind diese Militärweltmeisterschaften im Reiten danach dann eher, ja, Medium gewesen.
Ja,
aber sagen wir es so.
Aber spannend, also sogar auch Weltmeister im Springen, Militärweltmeister,
ja.
Wow.
Ja, HGW hätte mich ja gerne zum Springreiter gemacht, hat er auch immer gesagt, aber dann habe ich gesagt, nein, in meinem Herzen bin ich einfach Buschreiter und ich glaube, als Springreiter wäre ich auch, muss man auch ehrlich sagen, glaube ich einfach nicht gut genug. Also ich bin durch und durch Buschreiter, aber kein Spezialspringreiter. Ich habe es auch fertiggebracht mit ihm zusammen und in seinem Besitz stehend den Aramis damals auch bis S-Springen zu gewinnen. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben oder er das mit mir hingekriegt hat, sagen wir es lieber so. Aber ja, genau.
Ja, wahnsinnige Ereignisse, von denen du berichtest. Also es ist schon beeindruckend und auch wirklich schön, dass du da, würdest du sagen, HGW war sowas wie, war das ein Mentor für dich, ein Coach, ein Trainer? Was war das? Was war er für dich?
Naja, das war schon was Besonderes, weil am Ende... Ja, war ich so, glaube ich, ein bisschen so sein sportlicher Ziehsohn am Ende. Er war auch wirklich am Ende part of the family. Also wir haben auch immer Weihnachten zusammen gefeiert.
Toll.
Und so weiter und so fort. Und er war natürlich so dann am Ende auch sportlich, zumindest sportlich mein Ziehvater, sag ich mal. er wollte mich ja auch sogar gerne, mal zwischendurch hat er mal die Idee gehabt, er wollte mich adoptieren.
Ach was.
Das wollte ich natürlich nicht.
Wegen des Namens oder was war der?
Ja,
nein, das war ein Spaß.
Ist ja, wer man ist.
Ja, natürlich.
So. Das war sehr stringent, sehr hart, ganz viele echt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals so, selbst beim Fünfkampf, so geschwitzt habe, wie wenn er mich da in die Mangel genommen hat. Das war natürlich richtig oldschool. So, wenn wir heutzutage über das Coaching reden und so weiter, war das natürlich ganz weit weg vom heutigen Trainieren und Coachen. Gut, aber ich bin ja Westfale und bin auch als Westfale groß geworden auf dem elterlichen Hof, sag ich mal, noch sachlich mit Befehl und Gehorsam quasi. Und das hat sich bei HGW auch deutlich fortgeführt. Es war alles top, wenn du einfach genau das gemacht hast, was er dir gesagt hat oder was er von dir erwartet hat. Und ansonsten konnte das auch mal energisch werden.
Ja, spannend. Also höre ich raus, viel so wirklich hartes Training, Disziplin, aber auch auf den Punkt Genauigkeit. Was war das so?
Ja gut, er war ja nicht ohne Grund einfach oder ist ja bis heute olympisch der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten, weil er einfach sehr konsequent, auch sehr konsequent und hart zu sich selber, auch bis zum Schluss, also auch mit 90 ist er dann, wenn er gemerkt hat, er ist hier und da mal zusammengesackt, dann hat er sich wieder aufgebaut und gesagt, erinnere mich dran, ich muss gerade laufen und dies und das und hin und her. Also er hat einfach das, was er von sich erwartet hat oder in seinem Leben immer von sich abverlangt hat, auch seinen Schülern abverlangt.
Ja.
Das hat, dem konnten nicht alle standhalten. Mir wurde auch damals empfohlen, nicht mit ihm zu trainieren, weil nicht, dass man nachher nicht mehr mal weiß, wie man über ein Kreuz reitet, weil man es nicht richtig machen kann. Aber tatsächlich, glaube ich, ist mir das ganz gut geglückt, gelegentlich auch mal die Ohren auf Durchzucht zu schalten und nicht alles zu genau oder auch nicht zu persönlich zu nehmen. Und so, glaube ich, habe ich nicht nur dieses Training überlebt, sondern ich habe auch wirklich für mich einen Profit gehabt und davon deutlich profitiert.
Ja, dass du sagst, dass es dir gelungen ist, auch mit dieser, ich sag jetzt mal, Härte, die ja im Sinne des Erfolgs war, gut zurechtzukommen und dir das rauszunehmen, was du für dich brauchtest.
Ja.
Wie war das oder wie machst du das heute als Trainer? Hast du Dinge davon übernommen? Welche Dinge ergänzt du? Und vor allem, wie machst du das auch, dass deine Leute dann auf dem Turnier diese, wie sagt man, mentale Stärke haben und auch abliefern können, wenn es dann drauf ankommt? Also wie machst du das als Trainer, dass das dann auch funktioniert?
Naja gut, ich glaube, ich hatte ganz viele tolle Ausbilder, von denen ich alle was gelernt habe. Ich hatte auch Ausbilder, von denen ich, wo ich gesagt habe, die da, sage ich mal, jetzt von der Herangehensweise für mich nicht ideal rangegangen sind. Ich hatte zwischendurch auch mal einen Ausbilder, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht nur wie so ein funktionierendes Äffchen auf dem Pferd sitzen, sondern ich möchte verstehen, was ich da tue. So, es gibt ja welche, die lassen dich funktionieren, aber du kannst es nicht nachvollziehen oder du kannst es nicht reproduzieren. Das ist für mich ja nichts wert. Das bringt zwar teilweise schnell zum Erfolg oder auch mit einer hohen Garantie zum Erfolg, aber wenn ich es nicht reproduzieren kann oder nicht verstehe, macht mir das keine Freude. Gut, das liegt vielleicht daran, dass ich eben auch gerne selber Trainer bin. So, und ich möchte ja aus solchen Sachen was mitnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste oder das Entscheidende als Sportler selber oder auch wenn ich coache und trainiere, dass du klar zu verstehen gibst, was deine Intention ist, wo du hin willst, klar, wo du denkst, wo du jemanden abholst, wo du hin willst und erklären kannst, wie du dahin kommst. Wirklich klar machen, warum man etwas macht, was es bewirkt oder auch über Umwege geht, warum man über Umwege geht, um am Ende da anzukommen, wo man hin will.
Ja. Ja, dieses Warum, das unterschreibe ich sofort. Wenn Menschen verstehen, warum sie etwas tun, dann ist das was ganz anderes. Dann haben sie Kontext und dann können sie das ganz anders einsortieren. Unterschreibe ich sofort.
So, manchmal ist es natürlich auch so, da kann man nicht alles erklären, aber am Ende hat man ja als Trainer und Coach das gleiche Ziel. Es gibt keinen Trainer, der seinen Sportler schlecht machen will oder irgendwas macht, weil er möchte, dass er keinen Erfolg hat. Ist nicht immer nachvollziehbar. Ich habe zum Beispiel einmal ein Jahr die Junioren gemacht für Rüdiger Schwarz. Das war 2011, weil er da in dem Jahr selber nicht konnte. Da sind wir mit drei Reitern nach Valle Sabroso, nach Portugal gefahren. Und da war eine Reiterin, die war nicht so richtig glücklich mit meinem Unterricht oder war der Meinung, das fühlt sich alles komisch an und war natürlich unter der Drucksituation dann so ein bisschen überfordert oder gefordert, kann man sehen, wie man will. Und dann haben wir irgendwann uns einmal hingesetzt, habe ich ihr erklärt, warum ich etwas mache, was ich mir dabei denke und dass sie sich ganz sicher sein kann, dass ich sie nicht schlecht aussehen lassen möchte, sehen möchte, sondern ich möchte sie ja, wir sind nur drei und ich brauche jeden Einzelnen zum Teamerfolg. Und ich möchte einfach nur, dass wir da strahlen oder zumindest uns nicht zum Affen machen mit drei Leuten. Und das es bei allen gut funktioniert. Ich habe gesagt, sie muss mir jetzt einfach vertrauen. Sie muss es jetzt einfach umsetzen, auch gegen ihr Gefühl reiten, weil das für sie ungewohnt war. Und dann kann sie von mir aus so lange, sag mal, böse mit mir sein, bis sie die Punkte dann in der Dressur hört. Ich sag, reite den Stiefel, den ich dir sage und tu mir den Gefallen, geh übers Gefühl, setz das um, wie wir es besprochen haben, dann warte den nächsten Reiter ab. Und wenn du dann nicht die Notpunkte kriegst, die ich denke, und dann schlechter bist, dann kannst du mit mir böse sein oder was auch immer machen, aber bis dahin machen wir das jetzt hoffentlich mal auf die Tour. Und dann war es so, dass sie die Dressur ihres Lebens geritten ist und kriegte auch die Notpunkte ihres Lebens. Und war da war natürlich dann das Eis gebrochen. Da waren noch so ein paar Schwierigkeiten auch hier und da im Gelände. Das lief relativ schwierig und war echt sehr fordernd. Ein Sprung, der ein bisschen unglücklich war, wo sehr viele Stopps oder Stürze passiert sind und so. Aber da war dann das Eis gebrochen und am Ende waren wir unerwartet in dem Jahr mit nur drei Reitern erste nach der Dressur mit der Mannschaft, erste sogar noch, immer noch nach dem Gelände. Und die Führende machte leider einen Springfehler. Damit war die dann, ich weiß gar nicht mehr, dritte oder sogar leider vierte in der Einzelwertung. Und mit der Mannschaft, da waren wir einen Platz nach hinten gerutscht. Aber das war natürlich, trotzdem war das natürlich gigantisch.
Ja, ein gigantisches.
Und hat auch natürlich einen selber dann auch total gefreut einfach.
Ja, das glaube ich dir gerne. Und ich meine, du bist da ja schon ordentlich, wie soll ich das sagen, in Vorschuss gegangen, in Vertrauensvorschuss in dich selber und auch in diese junge Dame, dass das so klappt. Wie war das für dich, als sie dann die Dressur ritt und du diesen Deal quasi mit ihr hattest, während sie die Dressur ritt? Wie war das für dich?
Es war unheimlich erleichternd.
Ja, währenddessen oder danach?
Beides. Weil ich war erleichtert währenddessen, weil sie es wirklich gemacht hat. Und das mich natürlich erstmal gefreut hat, dass die Ansprache gefruchtet hat. Aber noch erleichterter war ich natürlich, dass die Richter das tatsächlich auch so gesehen haben.
Ja.
Weil es kann natürlich trotzdem passieren, dass die das anders sehen oder teilweise anders sehen, dann steht man natürlich im Regen.
Ja, klar. Aber wahnsinnige Liederqualitäten. Also sowas, Menschen spüren das, wenn ein Trainer, ein Coach oder wie auch immer ein Chef so von etwas überzeugt ist und dann die Größe hat, mit demjenigen zu sprechen und ihn mitzunehmen und dann so einen Deal zu vereinbaren. Also großartige Geschichte. Ich bin beeindruckt.
Ja.
Ich würde gerne noch mal fragen, du hast schon so viel erzählt, was an Dingen war in deinem Leben, Ereignisse. Wenn du so zurückblickst, gibt es irgendwas, was so eine richtig lustige oder verrückte Geschichte war in deinem Leben, was bisher passiert ist?
Ja, lustig, verrückt. Wenn überhaupt, dann sowas wie Bialibor. Da, 2013, erster Platz Bialibor. Oder ja, das war, glaube ich, schon das zweite Mal. Also ich bin auf jeden Fall zweimal im Bialibor gewesen. Ganz tolles Turnier in Polen. Damals war das muss sogar noch früher gewesen sein, weil da war das so, dass das gerade mit den Routenplanern im Internet losgeht. Und da war noch gar nicht TomTom und Co. So, und dann habe ich mir Bialibor eingegeben. Mein Computer hatte nur ein Bialibor ausgeworfen. Ich habe den Routenplan ausgedruckt, bin dann losgefahren. Ja, und musste dann nach relativ viel Fahrzeit und vielen Kilometern feststellen, dass es leider das falsche Bialibor war.
Oh nein, so, wo gibt's denn noch eins?
Es war natürlich noch nicht mit den offenen Grenzen. Das war dann wirklich erstmal schon mal spannend mit der Grenze. Deutscher Zoll, polnischer Zoll, deutscher Veterinär, polnischer Veterinär. Das waren nicht Minuten, das waren Stunden, die man da gestanden hat,
oh, wow.
Bis man damit durch war. Alles auch sehr suspekt war mir das damals, aber das war dann alles geglückt. Aber mein Bialibor war hinter Breslau, hinter Krakau, kurz vor der Grenze. Dann schon ist dann nicht Ukraine oder was kommt dann schon, auf jeden Fall sehr weit.
Mhm.
Und ich weiß es noch genau, ich stehe da vorm Schild Bialibor und rufe den Veranstalter an, weil da waren nur ein paar Häuser. Und der sagt, oh, ich weiß, wo du stehst, ich hol dich ab. Viertelstunde später, ich rufe den wieder an, ich sage, was ist denn jetzt? Da sagt er, du bist nicht in Bialibor. Ich sage, ich stehe doch vorm Schild. Da sagt er, nein, du bist du nicht. Und dann sagt er, ist da irgendein Haus oder irgendwas? Ich sage, ja, ich sah mit meinem Atlas, noch früher mit Atlas, dann zu diesem Haus und die haben sich unterhalten und dann sagt er so, hier, das hier ist Polen, du hier, Bialibor da. So, das eine war im total im Südosten, das andere zwischen Stettin und Danzig, so 50 Kilometer unterhalb der Küste.
Großartig.
Ja, hab ich gedacht, ja, super, das läuft ja. War schon irgendwie späteren Nachmittag, nächsten Morgen 8 Uhr Verfassungsprüfung für die lange Prüfung. Denke ich so, okay, gut. Ja, gut. Geht ja nicht anders. Dann wieder in den LKW gesetzt und weitergefahren. War dann aber total toll organisiert. Ich komme dann mitten in der Nacht da an und die haben da wirklich 3 Leute abgestellt. Ich bin da angekommen. Die haben nur gesagt, bitte direkt ins Bett legen. Wir organisieren mit der Hilfe alles einstellen und fertig machen hin und her. Und genau, und die Verfassung war schon nachmittags, haben sie gesagt, gar kein Problem, morgen geht um 9 die Dressur los, halbe Stunde vorher eigene Verfassung, ist alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Ja. Und dann war wirklich dieses Wochenende nur, bestand nur noch, weil ich so müde war, aus Schlafen oder Reiten oder Gelände abgehen. Da war ja noch mit Wegestrecke und Rennbahn und allem Pipapo.
Ja, ja.
Also nur da war Reiten, Schlafen oder eben Gelände abgehen oder organisieren und so. Und dann war das trotz dieser langen Fahrt und trotz der Müdigkeit war ich dann am Ende mit 2 Pferden trotzdem Erster und Dritter.
Ja.
Das war natürlich gewaltig, auch weil ich gewaltig Druck auch aus Warndorf gekriegt habe, weil ich war mit DOKR-Pferden da, also Verbandspferden da, auch mit einem Verbands-LKW und habe natürlich da irrsinnig viele Kilometer und Kosten erzeugt und so weiter. Gut, natürlich nicht mit Absicht, aber die waren natürlich trotzdem not amused. Ja, und zur Krönung kam ich dann natürlich auch noch, was die Reise dann wieder auf der Rückreise extrem verlängert hat, auch noch nach der Siegerung in die Dopingkontrolle. Das hat dann nochmal so lange gedauert, dass ich dann zu spät an der Grenze ankam, weil mit Pferden darf man ja auch vor 10 Uhr durchfahren. Und dann für LKW-Verbot geht ja ab 10 Uhr sonntagabends dürfen die wieder fahren. Und dann kam ich so spät an, dass aber bei diesem Grenzverkehr dann alle LKWs vor mir standen und ich dann, ich glaube, 4 oder 5 Stunden an der Grenze verbracht habe,
oh, wow,
bis ich dann wieder weiterfahren konnte. Also es war im Rückweg dann auch nochmal sehr lange und es war so ein einschneidendes Erlebnis mit diesem ganzen Zoll und diesem Veterinärgedöns und hin und her, dass ich wirklich da durchgefahren bin. Ja, dann hatte ich sogar noch eine Kontrolle hier, Zollkontrolle, die haben meinen Wohnwagen durchgewühlt und mein LKW.
Volle Programm.
Also war wirklich alles volles Ballett. Das war einfach nur toll, der Erfolg, aber ich bin wirklich, nachdem ich wieder in Deutschland war, einmal ausgestiegen, habe den Boden geknutscht und damals wirklich gesagt, ich fahre nie wieder nach Polen.
Und bist du nochmal hingefahren?
Ich war sehr viel in Polen, aber konnte dort Gott sei Dank dann später dann wieder mit diesen Erlebnissen aufräumen, sag ich mal.
Jetzt kann ich besser verstehen, warum du dir zur Devise gemacht hast, einen Fehler nicht nochmal zu machen.
Ja.
Gut, heutzutage ist das alles einfacher.
Ist jetzt ganz einfach geworden. Aber wie gesagt, es gab leider, was habe ich dann später rausgekommen, 3 Bialibors sogar. Aber mein Computer kannte nur das absolut Falsches.
Oh Mann, ja, das ist echt eine scharfe Geschichte. Das kann man nicht anders sagen. Was lernen wir daraus? Man muss sich verfahren und riesige Wege auf sich nehmen, um mal eben Erster und Dritter zu werden mit einer Coolness vor dem Herrn.
Ja, einfach kann ja jeder. Aber das war tatsächlich, wenn man das so jetzt überlegt, öfters mal so. Also die 2 Male, wo ich deutscher Meister wurde, war ich auch beide Male eigentlich relativ krank, wo ich gar nicht, bei einem Mal sogar so, dass ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt reiten kann. Aber vielleicht hat mir das auch dann so den Fokus gegeben oder irgendwas, dass irgendwas nochmal anders war oder ist Zufall, keine Ahnung.
Ja, man weiß nicht, was
man
da
weiß es nicht.
Unterbewusste von dem Andreas Ostholter da mitspielt. Vielleicht war es auch so, naja, kann ja nicht volle Power geben, weil es ist ja das und das und dann erst recht sozusagen.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, wer weiß. Ja, sehr cool. Und das war, also es ist wirklich eine lustige Geschichte, spannende Geschichte, kann man nicht anders sagen. Wenn man zurückschaut und dann nach vorne schaut. Ich könnte dich fragen, was schwebt dir noch so an großen Träumen vor? Ich könnte dich aber auch fragen, gibt es noch irgendeine offene Rechnung, die du noch begleichen willst, wenn du so jetzt den Blick nach vorne richtest? Was schwebt dir da noch so vor, Andreas?
Naja gut, ich habe immer gesagt, wenn ich alles so für mich erreicht habe, was ich erreichen möchte, dann kann ich auch aufhören mit dem Reiten. Ich reite ja noch, also habe ich natürlich logischerweise auch nicht alles erreicht. Natürlich schwebt mir noch die ein oder andere 5 Sterne vor, weil ich habe ja mehrfach Badminton geritten und ich habe mehrfach Po geritten und auch Lumülen geritten. Aber was ich natürlich noch nicht gemacht habe, ist die 5 Sterne in Kentucky in den USA und auch nicht Burley in England. Also das, wenn ich nochmal das passende Pferd für diese 2 extremen Prüfungen habe, würde ich das schon mal gerne nochmal machen. Ganz ab von der Vielseitigkeit würde ich einfach gerne irgendwann mal, wenn ich groß bin, das Hamburger Derby reiten. Das ist auch was. Also ich habe so öfter schon mal Derby geritten, aber natürlich nicht in Hamburg. Ich habe auch schon Gräben und Welle und so in Aachen geritten und so, aber das ist ja alles was anderes. Also das ist schon auch so ein Einmal-Event. So, wo ich sage, dass wenn ich da vielleicht irgendwann nochmal die Chance hätte, das würde mich schon absolut reizen. Und dann, klar, ich habe Euro geritten, WM geritten. Rio habe ich mir ja leider nur von der Ersatzbank angeguckt. Jetzt war ich ja mit Österreich schon in Paris. Das ist als Trainer auch schön. Das ist also großartig. Aber am liebsten würde ich es eigentlich auch als Athlet nochmal erleben wollen. Ne? Aber ob der liebe Gott das so will, dass ich die Chance nochmal kriege, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, ein paar sehr gute Pferde jetzt wieder im Stall. Oder was heißt jetzt wieder im Stall? Natürlich sind die bekannten Pferde alle in Rente. Danach muss man ehrlich genug sein, die damals 2. Garde habe ich damals verkauft, um mir hier diese ganze Anlage leisten zu können. Die hat er mir ja nicht geschenkt, sondern die habe ich ja am Ende gekauft in 2 Etappen. Da muss man sich dann entscheiden, möchte ich sportlich erfolgreich sein oder möchte ich mir auch ein bisschen die Weichen für die Zukunft stellen. Ich habe mich dann für die 2. entschieden. Dadurch bin ich jetzt mittlerweile, ich war glaube 26 Jahre ununterbrochen im Bundeskader. Das bin ich jetzt seit mittlerweile 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr. So ein Berufssportler nervt das dadurch fürchterlich. Also am Anfang ist es auch mal ganz schön, nur junge Pferde zu reiten, aber irgendwann erfüllt einen das nicht mehr so richtig. Und ich bin natürlich froh, dass ich jetzt von den jungen Pferden aus den letzten 3, 4 Jahren Gott sei Dank wieder Pferde entwickelt habe, wo ich jetzt zumindest wieder bei bis 3 Sterne angekommen bin, auch erfolgreich. Und würde mich aber freuen, wenn ich in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr auch mal wieder bei 4 Sterne ankomme und danach auch hoffentlich wieder bei 5 Sterne oder vielleicht auch mal wieder bei einem Championat. So, von daher, aber ich glaube, ich bin auch ein Stück gelassener durch diese ganzen Erfahrungen geworden und durch mein Alter, dass ich sage, okay, ich glaube, ich werde alles dafür tun, dass ich die Chance nochmal kriege. Aber ich werde es nicht versuchen zu erzwingen. Ich glaube einfach, ich werde es versuchen. Auch richtig mit Nachdruck. Und dann passiert es entweder oder es soll halt nicht passieren. Aber weil das habe ich auch gelernt, man kann es nicht erzwingen. Ich glaube auch, wenn es passieren soll, dann passiert's.
Ja, das ist so. Und da sind wir wieder bei dem Thema Dotted Lines. Ich bin gespannt, wenn du irgendwann ein paar Jahre weiter zurückschaust, was die Dotted Line dann sagt. Also so wie ich dich hier gerade kennenlerne, mich würd's nicht wundern, wenn all die Dinge, die du gerade aufgeführt hast, Realität werden.
Ja, eins steht auf jeden Fall fest und das ist bei mir auch im Grundsatz, also aufgeben ist nicht. Oder das Gefühl zu haben, man hat zu früh irgendwas ad acta gelegt. Ich glaube, das würde ich mir nie verzeihen. Hat sich auch immer wie so eine Linie durchgezogen bei mir.
Ja, und auch du sagtest eben, ja, irgendwann war jetzt so die Entscheidung, als du sagtest, da die 2. Garde der Pferde zu verkaufen. Ne? Ist das sozusagen das Verabschieden der reitsportlichen Karriere, um sozusagen zu schauen, dass man die Selbstständigkeit voranbringt? Oder ist es einfach ein logischer Zwischenschritt auf dem Weg zum großen Ganzen?
Ich hoffe, es war nur ein Zwischenschritt, sagen wir so.
Ja, cool.
Das andere wäre ja scheiße, um so einen Punkt zu bringen.
Ja, wenn du das so siehst, dann ist das so cool. Ja. Andreas, die Frage, die jetzt kommt, das ist immer das Spannendste für die Hörer, nämlich welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Ja, da werde ich wahrscheinlich jetzt für ausgelacht, aber ich glaube, meine Stärke ist, dass ich nicht alles konventionell mache. und immer schon, sage ich mal, Spezialwege gesucht habe, ohne, sage ich mal, dem normalen Weg aus dem Weg zu gehen, aber um sich mehr, noch mehr Facetten, sage ich mal, aufzumachen. Zum Beispiel habe ich auch viele Sachen gelöst in der letzten Zeit, zum Beispiel über Hypnose. So, und ich denke auch, sportliche Fokussierung, egal ob es über Mentaltraining ist, über eine Sportpsychologin ist oder über Hypnose ist, ich finde, das sind wichtige Punkte, wo man, sage ich mal, mit gewissen Leichtigkeiten oder Schwierigkeiten, sage ich mal, die ja oftmals einfach eben intuitiv, eben intrinsisch ablaufen oder in Automatismen funktionieren, und um die, sage ich mal, anzusprechen oder zu verändern, muss ich was anders machen wie aus dem Bewusstsein heraus. Es ist so, dass ich da eben keinen für Auslacher, auch keinen Schüler, der sagt, ich habe da hier oder da das ein oder andere Problem. Meistens ist das ja auch aus irgendeiner Erfahrung heraus gewachsen, irgendwelche Probleme oder irgendwelche Ängste. Und am Ende müssen die angesprochen werden. Und da muss man sich überlegen, wie kann ich die abstellen? Der eine, der muss etwas nur sachlich reflektieren. Und das kann schon genug sein. Ein anderer ist vielleicht irgendwann mal runtergefallen, hat dann an gewissen Sprungen plötzlich Angst, weil dann immer wieder dieses Gefühl vom Unfall hochkommt oder. So, das kann ich dann aber auf dieser objektiven Ebene nicht lösen. So, da muss ich dann tiefer reingehen, und dafür hat man mittlerweile alle Möglichkeiten, die es so gibt. Und ich finde, der Reitsport hat sich da ja mittlerweile auch schon, ja, ein Stück weit geöffnet, sage ich mal. Das ist ja in anderen Bereichen viel selbstverständlicher, wenn wir schon alleine mit Visualisierung anfangen. Aber gut, Visualisierung ist noch weit weg von Hypnose und so. Aber
absolut.
Aber deswegen denke ich einfach, ja, oder wir reden ja auch immer von so einem Flow oder so. Das ist ja alles nichts anderes. Man muss dem Kind nur einen Namen geben, und dann muss man sagen, okay, man ist vielleicht Exot, oder vielleicht ist man auch in 10 Jahren nicht mehr Exot, weil es normal ist. Aber deswegen gibt's, glaube ich, nichts, wo man nicht drüber sprechen sollte oder wo man sich nicht helfen lassen sollte. Weil wenn einer alles richtig macht oder hat nur bei irgendeiner Kleinigkeit ein Problem, dann muss man doch versuchen, egal auf welche Art, das auszuräumen.
Absolut, würde ich sofort unterschreiben. Und was du sagst, und ich finde es übrigens total cool, dass du das Thema Hypnose für dich ausprobiert hast, unkonventionelle Wege gehst, passt, wie du sagst. Und du sprachst das Thema Visualisierung an. Ich meine, selbst die US Navy, ja, die machen ihre Flying Chairs sozusagen mit geschlossenen Augen, wie die ihre Manöver fliegen. Da gehen die jede einzelne Millisekunde durch, weil das einfach, wie du sagst, wie so ein Automatismus ablaufen muss, wenn die in ihrem Flieger sitzen. Ansonsten fliegen die irgendwo vorm Berg oder sonst was.
Ja, es ist ja auch wie beim Geländereiten auch. Je mehr ich, sage ich mal, wirklich vorm inneren Auge die Geländestrecke für mich abreiten kann und alle Optionen durchspielen kann und dadurch am Ende in der Situation in einer Millisekunde handlungsfähig bin, dann ist der Unterschied zwischen gut und besser.
Absolut. Und im Parcours genauso. Abwurf oder kein Abwurf.
Das ist richtig.
Ja, cool. Finde ich cool, ja, dass du sowas angehst.
Und dann ist ja auch der Punkt, je lockerer ich selber bin, umso mehr fühle ich am Ende ja auch das Pferd. Je mehr Stress ich habe, umso mehr oder umso weniger fühle ich am Ende ja auch. Und je mehr ich, sage mal, dieses Gefühl zum Pferd blockiere, nehme ich mir ja auch unnötig wieder was weg.
Ja, was du so alles machst in deinem bunten Leben, Andreas. Jetzt bin ich gespannt bei der nächsten Frage. Gibt es was die meisten Menschen von dir glauben, was gar nicht stimmt?
Naja, das ist ja schwierig. Das darf man ja die Person selber nicht fragen. Boah. Erstmal ist es schwierig, weil ein Mensch sich auch ständig verändert und auch durch seine Erfahrung verändert. Ich glaube, alle 10 Jahre beantwortet man diese Frage anders. Von daher ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich sage mal, viele kennen mich ja, sage mal, als sehr fröhlichen, als sehr lustigen Mensch. Viele denken oftmals Leute von wegen, ob er auch genug Ernsthaftigkeit hinter allem steckt, was da vielleicht manchmal beim Reiten lächelnd da so stattfindet. Wo ich denke, dass jeder, der mich kennt, das definitiv weiß oder zu beantworten weiß, aber wer mich nicht kennt, sag ich mal, der könnte das vielleicht denken. Ja, oder es ist ja auch so, sind ja auch so banale Sachen. Zum Beispiel, wir werden ja auch immer zum Beispiel, sag ich mal, verwechselt, mein Bruder und ich. Wo ich sage, wenn man uns kennt, dann kann man uns eigentlich gar nicht verwechseln. Also die uns verwechseln sind, müssen eigentlich schon optisch und auch sonst wie irgendwie
von der Optik her.
Optisch wie aber auch von allem anderen sagen, wir müssen dann eigentlich schon sehr oberflächlich sein, weil uns kann man zum Beispiel eigentlich gar nicht verwechseln. Wir könnten nicht unterschiedlicher sein, vom Wesen und vom Verhalten zum Beispiel, ja. Mhm. Aber das ist ja dann auch wieder die Frage, interessiert es einen am Ende oder macht man seinen Stiefel und verlässt sich auf die, die wirklich als Nähe um einen rum sind oder die Schüler, die man tatsächlich betreut und die das auch beurteilen können, wie man ist.
Ja, auch das ein Aspekt, wo du sagst, diese Lockerheit, dieses Fröhliche, ist das vielleicht was nicht mit Nicht-Ernsthaftigkeit zu tun hat. Also ich finde persönlich ja und habe das bei dir auch rausgefunden, ist das sogar ein Erfolgsfaktor, weil das die nötige Lässigkeit gibt und im Übrigen auch da auf Schüler ausstrahlt, auf Pferde ausstrahlt, aufs Umfeld ausstrahlt. Also ich bin sofort dabei, spannend, dass du sagst, vielleicht könnte man das falsch interpretieren. Lieber Andreas, bitte ergänze. Was ich früher glaubte und heute weiß.
Dass jeder für sich alleine verantwortlich ist für das, was er tut. Das kann einem auch keiner abnehmen.
Dann bist du jetzt dafür verantwortlich, mir die letzte Frage zu stellen, denn so endet immer der Podcast. Was darf ich dir denn beantworten?
Ich hoffe, dass dir jetzt die letzte Stunde gefallen hat und du das nicht so siehst, als wenn ich dir eine Stunde geklaut hätte, quasi.
Also, es war eine absolute Bereicherung. Ich habe quasi an deinen Lippen gehangen und dir gelauscht. Ich habe gerne hier hinter dich geschaut auf die ganzen Dinge, die hier zu sehen sind. Spannende Geschichten, spannendes Leben. Und ich fahre nach Hause. Ich war heute bei Andreas Ostholt auf der Hans-Günther-Winkler-Anlage und habe gelernt, wie man das Thema Dotted Line für sich mit einem verrückten Lebenslauf besetzt. Ich bin total begeistert. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, Andreas.
Cool, wenn es dir gefallen hat, hat es mir definitiv auch gefallen.
Ja, das freut mich. Ja, dann darf ich mich herzlich bei dir bedanken, dass ich zu Gast sein durfte, dass du zu Gast in meinem Podcast warst und wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß bei dem Erreichen deiner nächsten Leuchtsterne, die du dir vorgenommen hast.
Ich hoffe, du drückst mir die Daumen.
Absolut. Und ich drücke dir auch die Daumen, dass du immer ein gutes Google Maps hast.
Danke.
Bis ganz bald mal. Tschüss.
Ciao, ciao.